Hast du dich schon mal gefragt, wie tägliche Fernsehserien entstehen, wie sie geschrieben werden, worauf man achten muss, wie die Charaktere entwickelt werden, wie man damit umgeht, wenn neue Charaktere hinzukommen und überhaupt, wie man die Balance zwischen realistisch und Drama hält? Ich durfte mit einer Drehbuchautorin von Gute Zeiten, schlechte Zeiten sprechen, Franziska Fuchs, die so ein großartiger, herzlicher und gedankenvoller Mensch ist. Ich habe sie kennengelernt, weil wir beide die Spiritual Life Coaching Ausbildung bei Laura Marlina Seiler gewonnen haben. Und ich bin die anderen Gewinnerinnen durchgegangen und habe sie gesehen und habe in ihrem Profil gesehen, dass sie Drehbuchautorin ist. Und dann habe ich gesehen, dass sie GZSZ-Drehbuchautorin ist. Und ich war so. In mir ist irgendwas aufgeblüht und ich habe sofort gespürt, ich muss mit ihr sprechen, ich muss mit ihr ein Interview machen, weil ja, ich habe es einfach gespürt. Und es hat sich so gelohnt, es war so wahnsinnig spannend. Sie hat so ein Wahnsinnswissen aus den Jahrzehnten, in denen sie für täglich Serien schreibt und es. Ich konnte so viel schon daraus mitnehmen für meine Bücher, aber die Stunde, in der wir dieses Interview geführt haben, war einfach zu kurz, deswegen wird es noch ein weiteres geben. Bevor wir mit dem Interview beginnen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du selbst schreibst und auch gern mit Bloggern zusammenarbeitest, dann habe ich hier was für dich, nämlich mein kostenloses Notion Blogger Template, das du dir runterladen kannst, wenn du diesen QR-Code scannst. Oder hier unter dem Video findest du auch den Link dazu. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn du es machst und Notion auch nutzt. Ich liebe dieses Template so sehr. Ich arbeite täglich damit und weiß von ganz vielen, die es inzwischen nutzen, dass sie damit auch richtig viel Zeit einsparen. Okay, und jetzt, without further ado, viel Spaß mit dem Interview mit Franziska Fuchs.
Hallo, liebe Franzi, es ist so schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Du, ich freue mich. Ich habe mich so gefreut, als du gefragt hast, ob ich zu deinem Podcast kommen möchte. Und habe so gedacht, oh ja, ich war noch nie in einem Podcast. Ich freue mich. Von
Ja,
daher
cool,
danke für die
ich freue mich
Einladung. Ja.
sehr, sehr gern und ich freue mich mega, dass du hier bist, denn als ich gelesen habe, wer du bist und was du machst, dann ging mir wie so eine, boom, so eine Wolke an Fragen, ist in meinem Kopf explodiert und ich dachte, oh Gott, ich muss sie einfach in meinem Interview haben. Und wir steigen einfach komplett direkt ein und meine erste Frage ist
Sofort,
etwas
hau
länger,
raus.
deswegen werde ich sie mehr oder weniger vorlesen.
Okay.
Okay, also wir Liebesromanautorinnen werden sehr, sehr oft mit dem Vorwurf belegt, beziehungsweise mit der schlechten Bewertung, dass unsere Bücher nicht realistisch genug sind. Es gibt zu viele Zufälle und ich denke mir dann immer, aber eigentlich sind es doch genau diese Zufälle, die die Geschichte interessant machen und weshalb wir sie überhaupt erzählen. Und jetzt ist meine Frage, wie ist das bei einer täglichen Serie wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie schaffst du die Balance zwischen Drama und realistisch? Oder ist das überhaupt wichtig?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil wir haben ja auch Regulative. Also erstmal arbeiten wir in zwei Teams. Ich bin jetzt nicht in dem Team, was sich from scratch die Geschichte ausdenkt. Das macht unser Story-Team. Ich schreibe danach die Drehbücher auf den Plot, den ich dann schon bekomme, ne? Und diese Stories, die werden einmal die Woche, werden 5 Fernsehfolgen quasi entwickelt und gehen dann auch in der Produktion nochmal durch so eine interne Überprüfung. So. Und wir haben das ganz oft, dass es dann heißt, es ist doch unrealistisch, es passiert doch irgendwie nie. Das können wir gar nicht
Was
erzählen.
hast du da ein Beispiel? Was da?
Ich wünschte, ich hätte jetzt eins zur Hand, aber so bestimmte Zufälle, weißt du, du redest über jemanden und dann klingelt das Handy oder man erinnert sich an irgendwas und dann kommt jemand. Also so Tools, nach denen du natürlich oft greifst, wenn du in so einem täglichen 20-Minüter Figuren dazu bringen willst, über irgendwas zu reden oder den Plot in eine Richtung dann auch zu treiben, dann arbeitest du oft mit solchen Koinzidenzen natürlich, ne? mich stören die selber, ja gut, in dem Moment, wenn sie so richtig platt vor den Kopf sind, dann ist ein bisschen blöd, ne? Aber in der Regel, wenn ich mein tägliches Leben so beobachte, dass ich an irgendwas denke, ja, dann passiert es tatsächlich. Ey, hallo, ich meine, ne? So, und wenn du dann von außen drauf guckst oder mit dieser Realismusbrille kommst, dann sagen natürlich ganz viele, ah, das ist doch Quatsch, passiert sowieso nicht. Aber ich muss sagen, dass ich finde, im täglichen Leben passieren mir meistens verrücktere Dinge als in der Serie dann, ne? Wo man so denkt, wenn ich das jetzt aufgeschrieben hätte, ja, das hätte mir jede Redaktion gekippt, weil die gesagt hätten, ey, sorry, wo hast du dir das jetzt hergesogen? Aber ist ja so. Lustig, dass du das auch kennst.
Ja, also ich kenne das total. Und ich habe ganz oft so Momente in meinem Leben oder Gespräche mit Freundinnen, wo sie mir irgendwas erzählen, wo ich so denke, ja, wenn ich das jetzt aufschreiben würde, würde ich sofort eine Sternrezension bekommen. Das kann niemals passieren.
Das kann niemals passieren. Oder auch Liebesgeschichten von Freunden, ne? Die wirklich, also eine Freundin hat mir jetzt neulich gerade die Kennenlerngeschichte von sich und ihrem Freund erzählt, wo du so denkst, das hat doch irgendjemand geplottet und dann aufgeschrieben. Das ist doch jetzt überhaupt nicht wahr. Wo sie dachte, doch, genau so war das aber. Wo ich so denke, ja, es gibt es. Es gibt im Leben solche Geschichten, die würdest du dir im Fernsehen nicht ausdenken.
Kriegt ihr denn Feedback? Also bekommt ihr davon was mit von den Zuschauern, wenn die sagen, okay, das war jetzt aber unrealistisch?
Ja. Wir kriegen viel Feedback. Also wir haben sehr lebendige Fanforen, wo die sich austauschen. Und wir haben auch Marktforschungstools. Also wir arbeiten ja für RTL oder werden von RTL ausgestrahlt, ne? Und die gucken schon regelmäßig nach, wie das so läuft mit der Quote und was ankommt und was nicht. Weil wir wollen ja natürlich auch den Geschmack von unseren Zuschauern treffen. Und von daher wissen wir schon relativ gut immer, was die dann gut finden oder was im Nachhinein. Wenn wir es vorher wüssten, wäre es natürlich Hammer, ne? Weil manchmal vertust du dich dann immer, weil du so denkst, so, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Aber im Groben wissen wir es, ja.
Und sind die so, dass die das besonders realistisch haben wollen oder lieben die das Drama einfach viel zu sehr und auch diese Zufälle und dieses, ja.
Sie mögen es emotional. Also das Wichtige ist tatsächlich immer, dass es emotional ist. Dann sind die Zufälle und so weiter, da wird vielleicht dann auch mal gesagt, so, oh ja, sehr realistisch, aber das ist eigentlich überhaupt nicht das Hauptding, sondern sie wollen ganz viel Liebe, Freundschaft, so warmes Miteinander, die kleinen Geschichten. Also das ist so mein Eindruck, was ich oft so mitnehme, dass das was ist, was wirklich gut ankommt. Also auch so Liebesroman-Thematiken eigentlich, ne? So diese Crime-Stories, das ist immer ganz gut, ne, weil wir haben ja immer diese Stranggeschichte, wir weben das ja so rein und das ist immer gut, wenn da auch mal sowas drauf ist, was so ein bisschen Zug hat und so. Aber das, was wirklich ans Herz geht, ist eigentlich das, was man sich immer wünscht, ja.
Ja, also ich habe gerade ein Buch von Martina Adler gelesen, die das heißt Zweifellos du und sie ist ein ganz großer Gute Zeiten, schlechte Zeiten Fan. Lustigerweise hat sie auch mit Susan Sideropoulos, die hat sie kennengelernt tatsächlich dann auch. Und die spielt auch eine Rolle in dem Buch, so eine kleine. Auf jeden Fall ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass für viele gute Zeiten, schlechte Zeiten, und ich glaube, dass es auch bei Liebesromanen so ist tatsächlich, aber bei so einer täglichen Serie natürlich noch viel mehr, so ein Nachhausekommen ist. So ein es ist halt wirklich jeden Abend, fünfmal die Woche, gucke ich mir das an. Wenn es mir schlecht geht, dann fühle ich mich aufgefangen. Und wenn ich einen guten Tag hatte, ist es so, ich komme dann. Ich habe früher auch tatsächlich gute Zeiten, schlechte Zeiten jeden Abend geguckt. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann es aufgehört hat. Aber ich war auf jeden Fall von der dritten oder vierten Folge an dabei.
Oh krass.
Noch mit Heiko.
Du hast ja lange durchgehalten. Wir haben ja, der Start war ja eher so ein bisschen anstrengend, ne?
Ich war, guck mal, es war 92 und ich war 9. Ich hatte keine hohen Ansprüche. Fernsehen war damals irgendwie komplett neu, noch besonders Farbfernsehen, also zumindest für ein Ostkind so. Deswegen, und Heiko Richter sah damals zumindest ziemlich heiß aus. Und dann gab es noch diesen Blonden. Wie hieß denn der?
Mein Peter Becker? Der mit den längeren Haaren dann auch?
Ach so, doch, kann sein. Es gab einen Patrick Graf, der war, glaube ich, auch von Anfang an dabei, oder? Den fand ich überhaupt nicht hübsch.
Nee, den fand ich auch nicht so schön. Genau, der war auch, also Joe Gerner war ganz
Wolfgang Barrows.
Von Anfang an dabei.
Ja, und damals ja noch Clemens Richter und Vera Richter und Elisabeth Frau Meinhardt. Frau Meinhardt, genau. Oh, krass. Genau, das ist genau so dieses Gefühl. Es ist wie nach Hause kommen.
Ja, ja, man kennt die noch, ne? Genau. Ist so, ja.
Wie schafft man dieses Gefühl, dieses nach Hause kommen? Wie hält man das aufrecht?
Also ich glaube, es gibt so mehrere Sachen. Also erstmal Figuren machen, die wirklich nahbar sind und die auch ihre Macken und vor allem auch ihre Fehler haben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du dich als Zuschauer in diesen Figuren auch wiedererkennst und sie auch für ihre Fehler dann wirklich liebst und sie dafür nicht nur bestrafst oder so, sondern auch denkst, oh Mann, ja genau sowas hätte ich auch gemacht. Ne? Also dass man wirklich so damit reingeht und das erreichst du ja am besten, indem du sie so lebensecht wie möglich machst. Und wir haben in den Besprechungen haben wir oft Thematiken, wo es dann heißt, nee, und das macht den oder sie aber jetzt total unsympathisch. Wo ich immer denke, ja, aber das dürfen wir gerne zulassen, weil wir sehen sie jeden Tag wieder. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir verstehen, warum sie sich in dem Moment so verhalten, dass wir das nachvollziehen können und wir müssen es dann auch wieder auffangen. Ansonsten ist klar, dann kannst du die Figur auch rausschreiben, ne? Sondern du musst sie immer wieder reinholen. Und darum gibt es ja auch immer wieder so Bögen, wo du erkennst, dass eine Figur eine Geschichte durchmacht, in der sie sich ziemlich stark verändert und da auch dann aber auf eine Art gestärkt wieder rausgeht und eine neue Facette ihrer Persönlichkeit entwickelt hat. So. Und ja, dass man einfach das Gefühl hat, da ist auch Entwicklung drin und die wandeln sich auch und bleiben nicht statisch auf der Stelle, weil das tun wir ja auch nicht. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges in so einer Serie, dass du mit dem Zeitgeist auch gehst und dass du die Figuren daran und damit auch wachsen lässt, dass du dich als Zuschauer wirklich immer drin wiederfindest. So, ja.
Ich hatte, als ich in einem TikTok-Live vor ein paar Tagen darüber gesprochen habe, dass ich mit dir dieses Interview führen werde, da meinte eine, dass sie ausgestiegen wäre, weil irgendwie so viele neue Figuren immer dazukommen. Wie macht man das, dass man, wenn man neue Figuren einführt in so eine Base quasi von Figuren, die alle schon kennen? Weil das war tatsächlich auch immer mein Problem, ganz lange mich mit diesen neuen Figuren dann wirklich anzufreunden. Wie macht man das?
Ja, das ist schwierig, weil das ist auch eine Herausforderung, die wir als Autoren total haben. Wir haben eine super Idee für die Figur. Also erstmal, dass es dazu kommt überhaupt, dass viele neue Figuren auf einmal reinkommen, das ist nicht immer nur hausgemacht, das sind oft auch äußere Umstände, ne? Also Rollen wollen sich auch von der Serie trennen oder das irgendwas passiert oder jemand hat, weiß ich nicht, Theaterengagement, geh zu Let's Dance, whatever, ne? Also du hast ja eine Fluktuation oder da auch immer drin. Zum Beispiel, genau. Genau, und dann musst du halt jemand Neues reinholen, weil du hast ja immer konstant irgendwie so 18, 20 Leute da im Stammcast, ne?
18, 20. Und das,
ich glaube, das, ja. Lass mich lügen, aber ich meine, so um den Trichter ist es immer bei uns, ja.
Sind das alles Hauptfiguren? Also haben die alle ihren eigenen richtigen Plot und nicht nur so einen Assistant?
Ja, die sind, nee, das wären dann so Tagesrollen oder auch Future-Rollen, sowas gibt's dann auch. Die sind aber für den Zeitraum der Future, also eine Future ist immer das, was wir für die nächsten 3-4 Monate erzählen wollen. Unser Erzählbogen für die nächsten 3-4 Monate, das nennen wir Future. Und da gibt's dann auch Rollen, ne, die wir planen und wo wir auch wissen, die wird sich nach 3-4 Monaten wahrscheinlich wieder verabschieden. Ob sie danach wiedergeholt wird, muss man dann immer gucken, wie es sich so eingefügt hat. Zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wo wir gerade bei gute Zeiten sind, Michi, ne, der war halt mal angedacht auf einen Zeitraum von ein paar Wochen, der Mann von Yvonne. Hat so super funktioniert, der ist jetzt drin geblieben. So. Oder Rolle Erik, ne, der ist ja damals mit einem Special eingestiegen und hat so toll funktioniert, dass wir wirklich alles dran gesetzt haben, dass wir ihn wiederholen können. Darum haben wir diese V-Mann-Geschichte dann entwickelt, weil wie willst du eine Figur, die sowas getan hat, die versucht hat, einen von unseren geliebten Stammcast-Jungs umzubringen, ne? Wie willst du den wiederholen? Und jetzt guck dir Erik an. Also das ist einer der beliebtesten Charaktere. Also das, ne, da muss man sich dann immer so viel ausdenken, aber dann funktioniert es auch ganz oft. Super, ja. Wie kam ich da jetzt drauf?
Genau, die Frage war, wie schafft man es, dass neue Figuren, die man neu einholt, genau, dass die angenommen werden? Dass die auch dieses Zuhausegefühl dann geben?
Ja, du musst sie an die Figuren anbinden, die schon da sind. Und da musst du sie stark irgendwie anbinden. Weil wenn man so einen Satelliten reinschmeißt, dann fragt sich ja jeder, so Inner Circle, Outer Circle, was will der jetzt hier? Der ist neu, den mögen wir nicht. Also ne, von daher genau. Am besten immer, genau, so funktionieren ja irgendwie alles. Traurig eigentlich, ne? Dass man nicht einfach sagt, ja. Oh, du bist neu, toll, wer bist du denn?
Sondern, ich glaube, dass man steinzeitlich denkt, begründet, ne?
Ja, vielleicht. Genau, und dass man sich dann irgendwas aussucht, dass der Schwester, Bruder, Vater, whatever von irgendjemandem ist, den du wirklich total gerne magst. Darum tauchen so oft verschollene Geschwister auf oder Menschen, die auf einmal Kinder oder so von irgendjemandem sind und die Figur hat es vergessen oder ich weiß nicht was. Ne? Da habe ich in anderen Serien aber wirklich schon viel schlimmere Sachen auch erlebt.
Ja, hast du, guckst du One Tree Hill? Kennst du die?
One ja, Tree die habe ich geliebt, die Serie. Die fand
und da gibt es ja dann, als die dann...
Guckst du die also, noch, weil die ist schon so alt? Läuft die gerade?
Die gucke ich immer wieder. Ich habe mir die sogar gekauft. Okay. Bei
ja,
Amazon
ich auch,
Prime.
Ich auch.
Da gibt es diesen einen krassen Zeitsprung. Und dann kommt der Quinn. Und wie heißt nochmal der Freund von Quinn, der Blonde, der das Strandhaus hat?
Der
Kumpel, der Agent,
ne?
Von, genau, der Agent von Nathan. Okay, aber du weißt, wen ich meine.
Frag und der mich hat nicht, ja dann, aber ich weiß, wen du meinst, ja.
Aber der hat ja dann auch einmal toll. Ein Kind. Ja, der hat aber dann noch mein Kind, was er vergessen hat. Das ist auch so eine krasse Story.
Die man der hatte so auch diese Frau, nee, die, an die Frau hat er sich immer erinnert, ne? Die kam immer so als Geist.
Die Frau war gestorben.
Das Kind, das hatte er, genau, mit der redete er dann immer noch so ein bisschen. Und das hat man Sarah. Auch noch nicht gerafft, ne? Genau, was da jetzt,
genau,
was
war
da
Sarah,
jetzt los ist.
Und dann kam diese Doppelgängerin. Und das war halt auch einfach so ein krasse, ein Drama nach dem anderen, ne? Das ist ja, also in so einer Weekly Soap ist das ja nochmal, ist ja keine Weekly Soap, aber in so einer Weekly TV-Show ist das ja nochmal was anderes.
Ja,
da muss ja wirklich dann jede Folge abgeschlossen irgendwie so ein bisschen so ein Thema haben, ne? Wie ist das bei GZSZ? Ist da die, wird da, also wann hat man so einen Plotpunkt erreicht? Gibt's da so eine Vorgabe, wann eine bestimmte Teilstory beendet sein muss? Habt ihr da?
Nee, das machen die nach Gefühl. Tatsächlich. Mhm. Also du hast ja als Plotter hast du ja ein Gefühl dafür, wie viel Stoff in der Geschichte drinsteckt, wie lange du die ziehen kannst. Ich stelle fest, dass wir eher...
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wie lange du die ziehen kannst. Will man die so lang wie möglich ziehen? Oder...
Das ist immer die Frage. Es gibt tatsächlich Geschichten, da sagt man sich im Nachhinein, ey, das hätten wir viel länger ziehen sollen, weil da so viel drin steckt und weil die Sehnsucht vom Zuschauer danach, dass es letztendlich so passiert. Das ist auch oft so bei so richtig guten Liebesgeschichten, ne? Du dieses Let them wait. Also und dass du dann darauf hinfieberst. Das Problem ist nur, du darfst den Moment nicht überschreiten, weil irgendwann haben sie keinen Bock mehr und dann
genau und dann kriegst du die. Ne? Dann kriegst du die Rezension, ja, dieses ständige Hin und Her ging mir voll auf die Nerven.
Genau, wobei ich da auch immer sagen würde, ja, dass das oberflächlich gesehen geht es denen total auf die Nerven, das glaube ich sofort, aber das kenne ich von mir ja auch oft, ne? Du guckst irgendwas, geht dir mega auf den Zwickel und du guckst aber trotzdem, weil du willst ja wissen, was ausgeht. Und wenn dich jemand fragt und du sagst, oh, das nervt mich so, und dann schaltest du aber wieder ein. Von daher ist das immer so eine zweischneidige Info, weil nur weil sie sagen, es hat sie jetzt echt genervt, heißt es nicht, dass sie aufhören, das zu verfolgen.
Ich hatte gerade eine 3,5-Sterne-Rezension zu einem zum Liebesroman von mir, wo sie meinte, von Anfang an weiß man, dass die Protagonistin etwas verschweigt und man erfährt es erst in der Mitte. Und es gibt aber halt die ganze Zeit, gibt es halt so, sie erzählt es halt einfach nicht, ne? Aber das ist ja so ein bisschen Sinn der Sache, dass sie es nicht erzählt, weil sie damit auch nicht, sie will sich damit einfach nicht auseinandersetzen und aber sie hat halt trotzdem das komplette Buch gehört, also sie hat das Hörbuch gehört, sie hat trotzdem das komplette Buch gehört und...
Ja klar, weil sie wissen wollte, was los ist. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest das Buch so konzipiert, dass sie nichts hätte, was sie verschweigt. Worüber erzählst du denn da? Solche Bücher kennen wir auch. Das sind aber die klappe ich nach der ersten Seite wieder zu. Ja. Ich so denke, ey, Thema verfehlt. Ja, sorry. Ja. So, bitte einen hohen Einstieg wählen, dass du sofort weißt, warum lese ich das und warum interessiert mich das? So, und wenn das irgendwie, wenn irgendwas angeteased ist, ein Geheimnis angeteased wird, also ich meine, ja, umso besser, ne? Weil, oder irgendwas Spannendes halt, irgendwas muss ja da sein. Das ist aber ein lustiger Kommentar eigentlich, weil man muss sagen, im Buch dann irgendwie alles richtig gemacht, aber irgendwie. Ja, gut.
Ich bin da ja immun. Es waren leider in der Rezension auch ein paar Wörter drin, die ich da nicht so cool fand. Also es war eine Videorezension, aber okay. Was so, ich bin da inzwischen. Ich habe genug Ein-Sterne-Rezensionen bekommen, um das nicht an mich ranzulassen. Aber ich finde es so spannend einfach auch dann. Ne?
Ich glaube, so muss man das auch sehen, ja. Einfach ne, die Reaktion dann spannend finden. Ja.
Genau. Und halt auch tatsächlich was rausnehmen, wenn man da
auf jeden Fall,
wirklich konstruktiv was drin ist, dann auch gucken. Das mache ich schon auf jeden Fall.
Ja, weil irgendeinen Punkt haben sie eigentlich immer, ne? Auch wenn man am Anfang ist bei unseren oder Meinungen dann Kritiken auch so, weil auch wenn du total geföhnt bist irgendwie und denkst so, aber dann denkst du drüber nach und meinst ja natürlich, okay, aber ne, was können wir daraus lernen? Und es geht immer darum, dass man es besser macht am Ende.
Ja, wobei es oft auch um Geschmack einfach geht, glaube ich.
Ja, und die steigen dann aber auch aus, ne? Und das ist ja gut. Und die trennen sich dann
genau,
sowieso,
und das ist dann halt auch okay. Ne?
Weil wenn du es nicht nachvollziehen kannst, dann dann halt nicht.
So sehr wir das alle wollen.
Du wirst wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht anfangen, Geschichten zu erzählen, wo erstmal jedes Geheimnis auf dem Tisch liegt.
Nein, aber ich hatte tatsächlich auch schon zu einem anderen Buch die beziehungsweise die Rückmeldung von einer befreundeten Autorin, die meine Bücher immer vorab liest, wo sie meinte, jetzt weiß ich ja von Anfang an schon alles. So was hatte ich auch schon. Das war zu einem anderen Buch. Und es gab dann trotzdem genug Twists und sowas alles. Aber ich finde es tatsächlich auch ganz cool, mit diesen Sachen so zu spielen, ne? Und dann halt einfach die Erwartungen der Leserinnen, insbesondere natürlich, aber auch Leser, damit auch zu spielen und zu sagen, du erwartest jetzt das und das, aber nee.
Wird nicht passieren, ja, genau.
Wird nicht passieren.
Genau.
Macht ihr das auch so?
Die Erwartungshaltung brechen versuchen wir auch, ja, weil du bist ja gerade, wie lange gibt es jetzt tägliche Serien bei, weiß gar nicht, gibt es das so lange? Gab es vor den 90ern tägliche Serien in dem Sinne? Nee, ne?
Täglich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Dallas und Denver Clan, ob die täglich.
Das war alles Weekly und ich glaube Reich und Schön damals. Ich glaube, das war auch als tägliche konzipiert. Ja, die waren Kracher, ne? Alter.
Und dann kam Springfield Story. Kennst du noch Springfield Story?
Ja, kenne ich auch.
Das habe ich immer geguckt.
Ja.
Und ich weiß nämlich noch
Kaliforniens.
Aber Springfield Story, da hatte der eine Vater, der C.C. Capwell hieß der. Und ich habe so ein Vaterproblem, ne? Und ich wollte mal, dass der mein Vater ist. Das habe ich mir vorgestellt. Und ich war 9 oder 10, keine Ahnung. Und der hatte die Synchronstimme, die gleiche wie Nathan Bridger. Und Nathan Bridger ist Roy Scheider. Und der spielt bei Sequest, weiß nicht, ob du das noch kennst, das ist so, das war so eine
vom Namen her, ja. Ne?
Da hat der Captain Bridger gespielt, genau. Und egal. Von dem habe ich mir auch mal vorgestellt, dass es mein Vater ist. Als Kind. 11-, 12-Jähriger.
Okay.
Die sind jetzt darauf gekommen. Genau, Springfield Story. So faszinierend. Aber es ist so faszinierend. Das bringt mich wieder zu diesem Zuhausegefühl, wie wir mit diesen Serien. Ich gucke zum Beispiel jetzt gerade auch wieder Beverly Hills 90210.
Immer wieder schön. Ja.
Immer wieder schön und immer wieder so zu Hause.
Ja, und es ist ja auch so, wenn man dann hört, also das sagen mir zum Beispiel ganz viele, das gucke ich überhaupt nicht, totaler Scheiß und verschwende ich meine Zeit nicht mit. Interessanterweise kennen sie trotzdem das Format alle und wissen auch relativ gut Bescheid, was passiert, aber egal. Und ich denke immer, ja, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das gucken möchte oder nicht. Aber wenn ich mir überlege, ich gucke ja schon ganz lange, also ich bin ja wirklich so eine totale Serienfrau, ich mochte das schon immer und ich habe immer auch so, ich habe so viel Wertvolles auch aus Serien tatsächlich mitgenommen. Ja. Also früher, ich weiß noch, es gab eine Serie, das war ja Unter der Sonne Kaliforniens tatsächlich. Und da war eine Figur, die war so Anfang, Mitte 20 oder so, die hieß Paige. Und die hatte immer verdammt schicke Kostüme an und die hat richtig Business gemacht. Die ging immer mit so einer Tasche ins Office und hat richtig da gerockt, ne? So. Und da habe ich immer gedacht, so, wow, das finde ich cool, das will ich auch mal machen. Das waren nicht nur die Jungs, sondern, ne, und so. Ja. Und also da finde ich, also du kannst viele tolle Dinge da auch draus mitnehmen. Also ich kann nicht sagen, dass ich meine Zeit mit Serien nur verschwendet habe. Absolut nicht.
Genau, das bringt mich auch zu einer Frage, die eigentlich ganz tief unten steht hier auf meiner Liste. Aber du bist ja auch so ein, haben wir schon drüber gesprochen, so ein Laura Marlina Seiler Mädchen und beschäftigt sich mit spirituellen Themen. Inwiefern findet denn sowas Einzug in in Serien wie GZSZ? Also wie nehmt ihr diesen, du hast ja auch von Zeitgeist vorhin gesprochen, wie nehmt ihr diesen Zeitgeist in Bezug auf Feminismus, was habe ich hier denn noch stehen, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, ich habe hier aber noch, das, mich haben hier noch andere Sachen interessiert. Also dieses Ganze, wie, welche Rolle spielt das?
Also ich versuche immer wieder, dass das so in die Bücher auch mit reinzubringen. Das ist jetzt, also wir haben bislang, glaube ich, noch keine Rolle in dem Sinne entwickelt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt eine sehr spirituelle Rolle oder die ist jetzt ganz nah dran am Persönlichkeitswachstum und so weiter. Aber du kannst das natürlich, wenn es vom Typ her passt, kannst du das Figuren in ihren Dialogen ja geben. Ne? Mhm. Dass sie darüber sprechen oder das auch oder da auch kontrovers drüber sprechen. Wir haben zum Beispiel jetzt einer Figur, das ist die Rolle Nihat, der haben wir öfter mal solche Dialoge auch gegeben, dass der so ein bisschen in diese Law of Attraction und Spiri-Ecke und so weiter geht. Und einige machen sich dann darüber lustig und andere finden das dann irgendwie ganz gut und so. Also dass man schon versucht, ne, das da irgendwie so unterzubringen. Und was den Feminismus angeht, sind wir echt total auf der Schiene, dass wir versuchen, starke Frauen zu erzählen. Und das geht so weit, dass es manchmal schon heißt, warum machen wir euch eigentlich immer nur Frauen das Business und so weiter? Und die Männer gar nicht mehr. und ich habe auch, wir haben eine Mitarbeiterin, die kümmert sich besonders um die Vervollständigung der Drehbücher, wenn wir sie dann abwickeln und an die Redaktion weitergeben. Und die hat ein Mega-Auge nochmal da drauf und schreibt mir eigentlich, wir gehen einmal die Woche oder Kollegen, aber ich auch sehr oft, gehen mit ihr nochmal die 5 Folgen durch. Und die hat ständig den Finger drauf und sagt, warum ist das hier ein Mitarbeiter und nicht mal eine Mitarbeiterin? Oder sie sagt auch im anderen Zug, warum müssen das eigentlich immer nur Frauen machen? Stehen hier nur Frauen an der Rezeption oder was? Kann auch mal ein Rezeptionist sein. So, ne? Und das sind so Sachen, dass das geht mir.
Ist sie da eine richtige Genderbeauftragte oder ist sie?
Also für mich ist sie das mittlerweile, weil die wirklich heute gerade hatten wir wieder, hallo Jule, wenn du das hörst. Wir hatten heute wieder so ein tolles Gespräch und die hatte so super gute Anmerkungen und hat da auch zweimal echt so den Finger reingelegt und hat gesagt, ey, ne, wir rutschen hier voll in diese Genderfalle rein. Warum machen wir das? Und das passiert mir beim Schreiben auch immer wieder, ne? Und darum ist es total toll, dass jemand da auch nachträglich nochmal, wobei wir uns ja eigentlich schon auf die Fahne schreiben, dass wir das machen, also dass wir auch in den Geschichten immer darauf achten.
Ja. Was glaubst du, woher das kommt, dass du trotzdem immer wieder in diese Falle reinrutscht?
Weil bestimmte Dinge einfach so eine Gewohnheit sind tatsächlich, die, also wirklich 50er Jahre, ich schäme mich jetzt selber, wenn ich das sage, aber die Empfangsdame, ja, so, es ist total bekloppt, so, und, oder wenn wir im Café jetzt jemanden einstellen als Kellner oder so, dann ist es tatsächlich eine Frau, so, obwohl im Mauerwerk arbeiten Jungs mehr als Frauen. Also von daher zum Kellnern. Also von daher ist das dann wieder ganz ausgewogen. Aber ja, vielleicht sind das sind wirklich noch so, ja, so blöde, klischeehafte, ne, so Rollengeschichten, die man so intus hat. Ich fühle mich dann auch echt immer wie Methusalem, weil ich so denke, oh mein Gott, du musst umdenken, ist ja schrecklich. So, ja.
Gut, aber dann entwickelst du dein eigenes Denken ja vielleicht schon auch direkt weiter, weil du halt einerseits von dir und von den anderen Autoren, aber halt auch von der inoffiziellen Genderbeauftragten dann halt das reflektiert bekommst.
Ja, total. Und das ist auch echt super, dass das passiert. Oder zum Beispiel auch, wenn man Polizisten erzählt oder so, ne, dass man da auch Beamtinnen hat. Also solche Geschichten einfach, ne? Dass du wirklich in so neuralgischen Punkten einfach auch echt die Frauen rein erzählst. Das ist total wichtig, dass eine Richterin da sitzt, wenn wir mal eine Gerichtsgeschichte haben und kein Richter, sowas halt. Ja.
Ja. Okay, ich habe eine Zwischenfrage. Ich will da noch ein bisschen weiter drüber reden, aber jetzt hast du gerade das Stichwort Polizisten genannt. Und ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich ein Interview mit einem Kriminalrat. Der halt ganz viel darüber auch erzählt hat, inwiefern in Romanen und im Fernsehen und im Kino auch so die Arbeit der Kriminalpolizei sehr dramaturgisch aufgelockert dargestellt wird.
Das hast du aber nett gesagt. Ja, ja.
Also das geht halt so weit, dass er nur ganz bestimmte Krimis liest von Leuten, die er kennt, sozusagen. Mm. Wo er weiß, die achten da so auf manche Sachen. Er meinte zwar auch, dass so bestimmte Sachen, also du kannst halt eine Mordkommission nicht mit 70 Leuten darstellen, weil es einfach zu viel ist. Aber inwiefern achtet ihr, also inwiefern recherchiert ihr solche Sachen jetzt gar nicht nur auf die Polizei bezogen, sondern überhaupt so, auf solche Sachen halt, wo man wirklich, wenn da jemand zuguckt, der jetzt gerade Polizist ist oder von mir aus auch Friseur oder sonstiges, inwiefern versucht ihr diese Berufe oder andere Sachen wirklich sehr realitätsnah dann darzustellen und so, dass es
wir legen ist. Tierisch viel Wert auf Recherche, gerade weil das etwas ist, was der Zuschauer wirklich gar nicht verzeiht. Also wenn man da Schwachsinn erzählt, da werden die echt sauer, auch mit Recht. Also ich hoffe mittlerweile, dass die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, nicht mehr ganz so mit der Mikrolupe gucken, wenn wir mal wieder eine Krankheit irgendwie erfinden, weil das machen wir natürlich.
Das, ne,
weil
wir auch.
Ja, das machen wir auch. Ja. Weil wir ansonsten ja auch, also wir erzählen ja auch oft Verläufe, die wir dann in der Geschichte dramaturgisch besser verwenden können. Wir biegen das dann schon so ein bisschen, wie wir es dann brauchen.
Ach, geil.
Und das können wir natürlich mit existierenden Krankheiten, also wir können ja nicht irgendwie erfinden, wie jemand mit MS jetzt, ne, oder so, oder Krebs, wie das dann verläuft. Und von daher.
Ach so, Spontanheilungen
oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Krebsklon erfunden haben. Ja, zum Beispiel sowas. Wobei Spontanheilung ja auch gibt, aber ganz ehrlich, das ist etwas, das kannst du in der Serie nicht erzählen. Da denken die alle, du bist total wahnsinnig. Ne? Das kannst du im Joe Dispenza Seminar mal machen, wenn du da hingehst, aber bestimmt nicht bei guten Zeiten. Also das ist irgendwie so, ne, da brauchst du wenigstens immer so einen kleinen Hint, warum es denn dann so ist, dass es denn dann passiert. Ja. Und wir haben Kontakte zu Ärzten auf jeden Fall, mit denen wir reden. Die ehemalige Produzentin ist Juristin. Die hatte ein so akribisches Auge auf die ganzen Juratexte, dass ich hatte mal so eine Rechtsgeschichte hier mit Nachbarn und mein Anwalt sagte dann, er würde mit seiner Tochter immer gute Zeiten gucken und er findet, Joe Gerner würde immer so terminologisch richtig reden. Das findet er immer voll geil. Und da war ich so stolz, weil ich dachte, boah, ist das cool, ne? Weil
Wolfgang Barrow bringt das ja auch so genial rüber, ne?
Ja, man denkt, er ist Anwalt.
Ja.
Ja, man glaubt es ihm irgendwie, ne?
Ja, man glaubt es ihm total. Aber wenn man ihn dann so trifft, dann ist er halt so voll der, also wirkt zumindest, ich habe ihn einmal getroffen und sonst halt in Interviews und so erlebt, dann wirkt er wie so ein total lustiger Typ so und eigentlich gar nicht wie ein Anwalt, finde ich.
Das finde ich bis heute, wobei ich das ja nun schon echt lange mache, immer wieder verblüffend. Da lachen die Kollegen auch immer alle über mich, weil ich ganz oft denke, das, was ich auf dem Schirm sehe, ist dann echt. Und wenn ich die dann in Realität kennenlerne, denke ich immer so, huch, die sind ja ganz anders. Und alle so, Franzi, nicht dein Ernst. Und ich so, ja Mann, aber ich bin tatsächlich so eine Mischung aus, dass ich so als Profi drauf gucke, weil ich es ja auch schreibe, aber ich bin halt auch echt so krass Fan, dass ich da mich da auch immer noch irgendwie so reinfallen lasse.
Aber vielleicht ist es auch wichtig, ne, dass man, weil man ja ein ganz anderes Gefühl auch dafür hat, wenn man, also ich kenne das auch, wenn meine Charaktere, über die ich schreibe, die sind für mich in gewisser Weise real. Also ich könnte mich mit denen unterhalten, ne? Ich könnte mir vorstellen, die sitzen jetzt neben mir und dann würde ich ein Gespräch mit denen führen.
Das ist so wichtig, oder? Dass du genau hörst, was würden die sagen, was würden die nicht sagen, genau. Ja.
Okay, aber ich wollte noch was zu dem Feminismus-Thema sagen, denn ich finde es super spannend, weil es gibt ja insbesondere gerade im Liebesromanbereich krasse Debatten, wie Bücher auf junge Mädchen so zwischen 14 und 18 wirken. Weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber es gibt gerade so einen ganz krassen Dark Romance-Hype, wo halt die Typen richtige Ärsche sind. So, ne? Und es gibt tatsächlich auch die Forderung, dass diese Bücher erst ab 18 sind. Teilweise, weil dann auch die Liebesszenen teilweise, also ich habe tatsächlich noch keins gelesen, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich kann nur was zu der Debatte sagen. Auf jeden Fall ist die Meinung, dass in diesen Büchern ein Bild von der Liebe und von der Rolle als Frau und der Rolle des Mannes rübergebracht wird, was total patriarchalisch dann auch wieder ist, beziehungsweise sogar noch krasser, dass es halt total in Ordnung ist, dass Frauen sich alles gefallen lassen Genau, jetzt haben wir kurz abgehakt. Also meine Frage ist, inwiefern siehst du da die Rolle des Fernsehens und ja letztendlich auch der Bücher? Also welche Rolle spielen Fernsehen und Bücher da dabei, Frauen und Mädchen irgendwie eine gewisse Stärke und ein gewisses Bild von der Liebe und von der Rolle von Männern und Frauen zu vermitteln?
Ich finde das total wichtig. Also letztendlich, jeder darf ja gucken, was er möchte, ne? Und wenn sich dieser Zeitgeist entwickelt, ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich meine, vor ein paar Jahren auf Mallorca am Strand, da hat jede Mutti irgendwie 50 Shades of Grey gelesen. Ja, also
es war so, vielleicht war das der Anfang so.
Und das war bestimmt der Anfang und ich glaube, gegen das, was du jetzt teilweise auf dem Markt hast, ist das ja noch relativ soft. Aber auch wenn wir uns da überlegen, worum es da eigentlich geht, wo man so denken, naja, ne, also totale Unterwerfung und so, wer es geil findet, bitte, aber man wünscht sich das von seinem Kind ja irgendwie nicht unbedingt, ne? Und ich finde schon, dass man im Fernsehen letztendlich alles zeigen darf, will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber du hast ja eine große Vielfalt an Geschichten und es gibt für jede Geschichte Zuschauer, sagen wir es mal so. Aber ich würde für mich immer den Anspruch haben, für ein Format zu arbeiten, was die Geschlechterrollen klarkriegt.
Und was heißt das für dich, klarkriegt?
Gleichberechtigung, Diversität, nichts ist besser, also dass du Gendergleichheit erzählst und auch deutlich machst, was es alles gibt und dass es alles total okay ist, ne? So. Und ich finde schon, also manchmal habe ich schon den Anspruch, wir sagen immer, wir wollen ja nicht Erziehungsfernsehen sein, aber doch ein Stück weit wollen wir das natürlich oder sind wir das natürlich auch, finde ich, weil man möchte eine Meinung vertreten, die absolut okay ist und die auch Werte schafft und die an Werten vor allem auch orientiert ist, ne? Also das ist jedenfalls das, was ich möchte und genau, wofür ich auch arbeiten möchte, ja.
Ist das, was du möchtest oder steht das auch hinter der Serie, also die Köpfe der Serie? Nee, ist das auch deren Anspruch?
Ja, absolut. Würde ich nicht nur schon sagen, sondern das sind auch die Geschichten, die wir erzählen, ne? Wir haben eine Geschichte gehabt, wo eine Frau sich aus einer gewalttätigen Ehe befreit hat. Wir haben Gewalt gegen Homosexuelle erzählt. Wir haben Rechtsradikalismus erzählt. Also, ja, you name it. Ich meine, das Ding läuft ja jetzt auch schon so ein bisschen lange. Ja. Ne? Aber wir bemühen uns schon, also da die Themen aufzugreifen und auch wirklich eher mit dem Anspruch zu erzählen, dass es halt eine gesellschaftlich vertretbare Meinung ist. Ja, wir sind gegen Nazis und wir sind für die Gleichberechtigung und wir diskriminieren niemanden. So, ja.
Finde ich super und natürlich super wichtig. Kann ich mich auch daran erinnern, dass ich, als ich die Serie noch geguckt habe, dass es auf jeden Fall auch mein Eindruck war. Wenn du sagst, es ist kein Erziehungsfernsehen, dann stimmt es natürlich, aber es ist ja so, dass man ja mit jedem Medium Leute erreicht und dann wiederum auch deren Meinung mitbildet. Ne? Also ich meine, die Bild bildet ja auch die Meinung, ist ja deren Anspruch auf. Bild dir deine Meinung, aber so ist es ja nicht. Ja. Du bildest dir nicht deine Meinung mit der Bild, sondern du bildest dir die Meinung beeinflusst von der Bild und so halt auch mit den Serien oder halt den Büchern. Ja. Und genau deswegen finde ich es halt auch.
Du willst halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, ne? Das meine ich mit Erziehungsfernsehen, sondern dass du das so in die Geschichten einwebst, dass es gut zu verstehen ist. Zum Beispiel auch wenn wir haben ja auch Drogenthematiken und so weiter, ne? Das passiert, das wird auch in der Serie konsumiert, aber es ist halt wichtig, dass andere sich dazu verhalten. Das ist immer ganz wichtig, dass du immer siehst, es gibt verschiedene Meinungen und bestimmte Dinge sind einfach nicht cool. So.
Genau, es ist ja bei den Doug Romans Büchern so, dass die Nachfrage einfach ganz extrem ist. Also das war ja schon...
Krass eigentlich, ne?
Ja, man das ist halt so ein bisschen.
Warum?
Ja, also ich hatte mal, mit wem war denn das? Ich glaube, es war sogar mit Sebastian Fitzek, der das auch gesagt hat, dass wir, wenn wir Bücher lesen oder auch Fernsehen gucken, dann sind wir in einem Safe Space. Uns kann nichts passieren. Uns faszinieren diese Sachen aber total. Mhm. Und wir hatten einen Autounfall, wo du halt hinguckst, obwohl, weil es dich nicht betrifft, ne? Weil du nichts damit zu tun hast letztendlich. Du guckst
ja,
also halt
geheime
hin.
Fantasien ausleben und Zeug, ne?
Ich weiß gar nicht, ob so. Ich glaube, das geht dann tatsächlich sogar in die spirituelle Geschichte von wegen seiner eigenen Angst begegnen in einem Raum, der sicher ist. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schreibt Thriller und sie meinte, sie hatte mal unheimliche Angst davor, dass ihre Tochter entführt wird. Und dann hat sie ein Buch darüber geschrieben, wie ein Kind entführt wird und dann war die Angst weg. Also deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man solche Themen halt auf so eine Unterhaltungsweise anspricht, gut, das macht ihr jetzt nicht, aber in diesen Dark Romance Büchern ist es ja tatsächlich so, dass die Leute das lesen. Wobei dann die andere Möglichkeit ja auch ist, dass dieser Bad Boy sich ja am Ende als der goldene Ritter in der Regel rausstellt, glaube ich. Ich glaube, das ist ja so das, was dann auch...
Das ist ja meistens so. Der ist ja am Ende, ist es ja eine gequälte Seele, die einfach nicht anders konnte, ne? Und das schüchterne, unschuldige Mädchen erlöst ihn dann quasi.
Aber nachdem es selber sehr gequält wurde. Ne? Das ist ja so ein bisschen...
Die muss ja ein Opfer bringen. Die muss ja einmal durch die Hölle schicken und dann, ne, darf sie irgendwie den weisen Kelch dann weiterreichen. Ja, ja. Also es ist eigentlich so ein ganz klassisches Muster, ne?
Ja.
So. Wobei ich glaube, im Thriller der eigenen Angst begegnen ist noch was anderes, als in einer Dark Romance deiner eigenen sexuellen Fantasie zu begegnen. Und das würde ich den Büchern irgendwie auch schon so ein bisschen unterstellen, dass das ein ganz großer Kick ist. Diese pornografische Seite.
Funktionieren ja Fantasy-Bücher auch viel besser, wenn du viele Spicy-Szenen drin hast.
Ja, aber total, ne? Genau.
Aber bei Dark Romance, also das ist ja dann schon nochmal was, wobei 50 Shades of Grey habe ich, glaube ich, zur Hälfte gehört, dann fand ich es zu langweilig.
Kannst du nicht ertragen, es ist mega langweilig. Ja, das ist wirklich wie sich Ohmchen Müsch irgendwie so eine Bondage-Geschichte vorstellt. Also es ist so, ne, wo man denkt,
Aber ich will's aber auch gar nicht verurteilen oder werten, weil ich denke halt, es ist halt eine Geschmackssache, ne? Also es ist halt
jetzt
mein Geschmack.
Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich will es auch nicht werden.
Nein,
gerne gucken und lesen.
Nein, was heißt, es ist total gut? Darum geht's ja gar nicht. Wie gesagt, es ist ja wirklich eine Geschmackssache. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass diese Praktiken sind ja das eine, darauf zu stehen und heimliche Fantasien zu haben. Aber die Sache, wie der Mann mit der Frau umgeht oder wie die Frau sich im Alltagsleben unterwürfig verhält und auch nicht Nein und Stopp sagt, ne, das ist ja die andere Sache.
Und das wäre natürlich schön, wenn ich weiß jetzt nicht, was der Lerneffekt von dieser Geschichte ist, ob nur der Mann lernt, dass er am Ende dann doch eigentlich nett sein darf und nicht so böse sein muss, oder ob die Frau lernt, Nein zu sagen. Ich weiß nicht, was die Kernessenz im Moment zu dieser Geschichte ist tatsächlich. Ob das gleichberechtigt ist oder ob der Schwerpunkt doch darauf liegt, dass sie mit ihrer ganzen Gutherzigkeit ihn tatsächlich dann erlöst. Ich glaube eher Letzteres, ne?
Ich brauche definitiv mal ein Interview mit einer Dark Romance Autorin oder mit Dark Romance Leserin. Das wäre auch mal spannend. Warum liest ihr diese Bücher? Weil ich finde es ja spannend. Ich finde ja diese Hypes einfach auch mega interessant. Und ich habe tatsächlich versucht, Dark Romance Bücher anzufangen und zu lesen, aber ich komme nicht ran. Also ich komme wirklich nicht ran. Das weil vielleicht sind es auch die Vorurteile. Vielleicht muss ich einfach einmal durch?
Einmal durch. Ich habe im Krankenhaus tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, irgendwas, Paper Prints oder so, ich weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen her, da lag ich im Krankenhaus und da hat, ich glaube sogar meine Mutter oder so, hat aus dem Supermarktregal so ein Ding mitgenommen, mir gegeben. Das habe ich auch echt so weggezogen, aber der zweite Band war genau wie der erste und der dritte dann. Vom dramaturgischen Aspekt her interessiert es mich dann irgendwann nicht mehr. So. Mhm. Ne? Vielleicht ist mal so ganz kinky, so reinzublättern und man denkt so, aber da ist nicht zu wenig Substanz dann drin, wo ich so denke, oh nee, ist wirklich, nee, kann ich nicht nochmal lesen oder nee, es ist langweilig.
Ich glaube aber tatsächlich bei diesen, das ist ja auch so der typisch deutsche Markt, das ist so sehr Genre dieses Genre, dieses Genre, dieses Genre. Und viele lesen halt wirklich nur in diesem einen Genre und die wollen auch wirklich immer das Gleiche lesen, bis es dann irgendwann gesättigt ist. Also das kann nach 5 Büchern sein oder nach 20, aber es ist wirklich oft, dass man immer nur das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Deswegen sind ja gerade im Self-Publishing auch so viele Autorinnen und Autoren erfolgreich, die einmal im Monat ein neues Buch rausbringen.
Mein Hund also hat sich gerade geschüttelt, das waren seine Ohren.
Ja, das war ein lustiges Geräusch. Die wirklich jeden Monat ein neues Buch rausbringen, was sehr ähnlich ist zu dem Buch vom Vormonat, ne? Also was den ähnlichen Aufbau hat, ähnliche Charaktere. Vielleicht, also natürlich irgendwie eine andere Geschichte und so, aber die Leute lieben das. Ist das, und ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute sagen würden, das ist doch aber bei GZSZ auch so.
Was das ist kannst immer du dem dasselbe entgegen? Ist?
Na, dass es sich zumindest, also ich weiß noch, ich hatte eine Freundin in der Schule, also die habe ich immer noch, aber die hat auch gute Zeiten, schlechte Zeiten immer nur ganz sporadisch geguckt. Und sie meinte so, es ist eigentlich immer so, wenn ich reingucke, ich weiß noch ganz genau, was passiert und es ist irgendwie und so weiter. Also so, das ist halt, ja.
Das ist total super, wenn sie das sagt, weil wir haben viele Zuschauer, die sagen, wir haben jetzt länger nicht geguckt, wir finden irgendwie gar nicht mehr rein.
Vielleicht ist das inzwischen anders. Ich glaube, das ist schon 20 Jahre her.
Ja, okay. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass es anders ist, weil darum bemühen wir uns halt auch, ne? Also viel vielschichtiger zu erzählen und da ja, genau. Nee, also ich würde nicht sagen, dass das gute Zeiten, was wir heute gucken, dasselbe ist von vor einem halben Jahr oder auch vor einem Jahr. Nee, das glaube ich nicht, weil wir durch die Geschichten immer eine Entwicklung in eine andere Richtung irgendwie auch haben. Also ich glaube, wenn wir immer das Gleiche erzählen würden, dann hätten wir diese Reichweite und diese Zuschauer nicht, ne? Das gucken ein paar Millionen jeden Tag. Das würden die ja nicht machen, wenn die denken so, oh Gott, ne, das kennen wir ja alles schon. Sondern es ist immer noch wieder etwas Neues. Natürlich kannst du sagen, viele Motive wiederholen sich auch wieder. Also die Geschichte hat niemand neu erfunden. Die gibt's ja schon seit Ewigkeiten, ne? Aber dass du immer wieder eine neue Note reinbringst oder eine neue Farbe reinbringst und das finde ich, zeigt uns der Erfolg, dass das einfach extrem gut gelingt, ja.
Wie viele Geschichten spielen denn so parallel? Also jetzt so in einer, ich habe ja so ein Webinar von dir mitgemacht und da hattest du mal was dazu gesagt, dass innerhalb einer Woche, wie ist das? Wie ist das aufgebaut? Also wie viele parallele Plots sozusagen habt ihr?
Also wir haben an einem Tag immer drei parallele Plots. und in einer Woche würde ich sagen, sind es immer so 5 Geschichten, die erzählt werden und dann immer ein neues Level erreichen und dann geht es in der nächsten Woche weiter, so ungefähr. Und von den Future-Bögen kannst du dir so vorstellen, dass wir immer so 2, 3 Figuren in einer Geschichte zusammenfassen und wir haben immer so mehrere große Hauptgeschichten für die nächsten Monate, die wir erzählen und eigentlich immer eine ganz große, tragende, wo man irgendwie so sagt, das ist jetzt echt so die Main Story. So, und die
anderen, das wäre meine nächste Frage gewesen, inwiefern man denn parallel sehr mächtige Geschichten auf einmal laufen lassen kann. Das macht ihr nicht. Also ihr habt wirklich immer eine Hauptgeschichte, die dann halt auch irgendwann ihren Höhepunkt findet. Und sind also die anderen dann weniger dramatisch oder sind die einfach in einer anderen Phase?
Die haben eine andere Erzählfarbe. So, und wenn wir eine
Farbe
Geschichte...
oder Phase?
Farbe.
Okay.
Eine andere Erzählfarbe. Und wenn wir eine Geschichte haben, zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir in der Ausstrahlung sind, sonst würde ich... Also, ein altes Beispiel irgendwie. Wir hatten viele Bruderkonflikte zwischen Chris und Felix und mit Entführungen und so weiter. Und wenn wir so eine... Oder Emily, die eine Assistentin mal hatte, die sie umbringen wollte. Und also, wenn man so eine
Geschichte
hat...
Ist Emily noch dabei?
Emily ist noch dabei, ja.
Wie hieß ihr Bruder?
John.
Also
John ist auch noch dabei.
John ist der Bruder, aber ihr Zwillingsbruder?
Das ist Philipp, der ist auch noch dabei.
Ach so. Oh ja, Philipp, ich erinnere mich. Der ja dann auch Arzt geworden ist, oder?
Genau.
Okay.
Genau. Und wenn man so eine hochdramatische Geschichte irgendwie hat, dann bemüht und die auch relativ düster manchmal ist, ne? Weil da geht es dann schon so ein bisschen um Mord und Totschlag und Gewalt und so. Und da bemüht man sich schon in den anderen Geschichten auf jeden Fall Liebe und Leichtigkeit und so reinzubringen. Ja. Und dass man immer eine wirklich gute Mischung hat und den Zuschauer da nicht zu Tode gruselt, sondern dass du immer wieder diese Inseln hast, wo du so merkst, ach, da kann ich durchatmen und da ist mal was Schönes. Und ja, da ist was ganz Spannendes, aber dann, dass es in der nächsten dann auch wieder so ein bisschen abflacht.
Wie ist denn so eine Folge vom Spannungsbogen her aufgebaut?
Also wir erzählen schon nach der klassischen Cliff-Struktur. Alles baut sich auf und dann sind die Werbung. Genau.
Das ist die einmal, muss ja auch noch mit reinbringen, oder? Die muss man auch mit reinbringen.
Wir haben zwei feste Werbepausen, am Anfang und am Ende. Mhm, genau.
Und sind die Szenen davor dann, also wisst ihr, schreibt ihr auf diese Werbepausen hin, dass man dann auch wirklich dranbleibt?
Ja, bemühen wir, weil Werbepause ist immer so ein Abturner, ne? Kennt man ja selber, Werbung. Mhm. Und darum bemühst du dich natürlich so zu enden, dass du denkst, jetzt will ich nach der Werbung aber dann auch wissen, wie es weitergeht. Und das ist am Ende, am Anfang ist natürlich schön, dass du überhaupt drin bleibst in der Folge und am Ende, dass du dann denkst, jetzt möchte ich erst recht wissen, wie es weitergeht, weil dann kommt ja der Cliff und da versuchen wir schon den höchsten Moment, entweder den spannendsten Moment, den haben wir haben eigentlich in jeder Folge einen krassen Cliff. Also früher hat man das gemacht, dass man da teilweise auch Cliffs erzählt hat, die dann nicht unbedingt eingelöst worden sind. Ne? So,
ja, das Tür gibt aber so, viel negative Kritik.
Und am nächsten Tag steht dann da der Nachbar vor oder so. Ne? Ja, genau. Und das macht man, genau, zum Beispiel. Und das macht man halt nicht mehr. Sondern, dass du auch viel emotionale Cliffs hast. Oder, ne, also nicht jeder Cliff ist immer so der totale Schocker, dass du irgendwie so denkst. Sondern, dass es irgendwas ist, was dich mitnimmt, was dich berührt und wo du so denkst, ach Mensch, da würde ich jetzt gerne gucken, wie die es auflösen. Ich gucke jetzt auch gerade eine Serie, wo ich tatsächlich bei zwei Folgen angefangen habe, die nächste Folge einfach nur so anzugucken, obwohl ich eigentlich ins Bett wollte. Ich gehe dann tatsächlich auch mal ins Bett. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht bis nachts um drei vorm Fernseher dann hänge. aber die ersten zwei Minuten muss ich dann auch oft gucken. Und dann denke ich, ach Mensch, da haben die echt was, das ist gut dann, ne? Mhm.
Das ging mir, glaube ich, bei Dead to Me so. Hast du das schon geguckt mit Christina
Applegate? Nee, hab ich nicht geguckt, aber ich kenne, das ist das, wo sie mit der Sense steht, ne? Oder ist es Dead Like Me, glaube ich, ne?
Dead to Me ist, ihr Mann ist gestorben.
Ach so, nee, das ist eine andere, ja. Mhm.
Und sie trifft dann auf so eine Riesenempfehlung für alle. Ist aber sehr, sehr creepy zwischendurch. Okay. Aber die, also vom Spannungsbogen her und von den Twists ist es einfach krass. Du hast einfach in jeder Folge hast du so einen heftigen Twist und du denkst so, what the fuck? Aber es macht total Sinn. Weil es ist quasi, als hättest du am Anfang, es ist wie so eine Zwiebel aufgebaut, ne? Du hast halt diese große Zwiebel und siehst dann außenrum und irgendwie in jeder Folge wird was Neues abgepellt und du kommst dann immer mehr zum Kern der Sache und es ist richtig gut gemacht.
Sehr cool.
Sehr, 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 sehr cool.
Merke ich mir.
Ich wollte noch irgendwas wissen.
Ich bin sehr gespannt auf deine Liste.
Meine Liste von Fragen. Wir haben quasi die Hälfte geschafft und wir sind eigentlich schon am Ende der Folge.
Deswegen, wir haben zu viel über Dark Romance geredet.
Ja, das schneiden wir einfach raus.
Ja, genau.
Nein, das schneiden wir nicht raus. Wenn du Dark Romance liest, dann... also ich finde es wirklich faszinierend. Ich wüsste wirklich sehr, sehr gerne, was den Reiz ausmacht. Und vielleicht ist es ja auch einfach der Reiz des Neuen, des Unbekannten. Also ich finde es einfach sehr faszinierend.
Ja, ich glaube, man unterschätzt auch oft, wie doll so diese ganzen Rollenverständnisse noch in den Köpfen drin sind und wie sehr auch bei einigen Menschen so die Sehnsucht nach so ganz klaren Strukturen dann wieder ist, wo du ganz genau
weißt. Das Patriarchalische meinst du dann in dem Fall?
Ja.
Vielleicht nimmst du uns noch mal einmal kurz in wenigen Minuten mit, wie so eine Folge oder überhaupt wie sowas entsteht. Also wie so ein Drehbuch für eine Folge entsteht, was dem vorausgeht und was du dann letztendlich auch machst. Und vielleicht auch, wie es dann weitergeht.
Also vorausgeht dem Ganzen, dass das Plot-Team zusammensitzt und aus diesem Bogen, den wir über 4 Monate ja schon entwickelt haben, den Wochenplot quasi extrahiert.
Aber diesen Bogen entwickelst du nicht mit, den bekommst du.
Den bekomme oder ich, genau. Mhm. Ich bin ganz selten mal bei Future-Wochen dabei gewesen, aber am allerliebsten bleibe ich tatsächlich in der Produktion und kümmere mich um die Bücher. Weil wenn die Futuren gehen, das Team, dann läuft bei uns das Tagesgeschäft weiter. Also wir drehen trotzdem und alle sind trotzdem da. Ne? Nur die ziehen sich eine Woche raus, um weiter zu entwickeln. Und die Bucharbeit läuft also ganz normal weiter.
Das Futuren ist dann quasi wie ein Plotten für einen Roman. Kann man sich das so vorstellen?
Ja. Kannst du dir so vorstellen, genau.
Okay.
Und dann, ne, und die und dieser 4-Monats-Bogen, der wird dann auf die Wochenplots auch runtergebrochen. Und dass man so grob weiß, was wollen wir in dieser Woche erzählen, damit das alles so schön zusammenpasst. Und dann sitzen
und das
die
macht
eine
ihr
Woche,
oder das macht auch ein anderes Team?
Das macht das Story-Team. Mhm. Die entwickeln den Future-Bogen und sitzen dann auch und sagen, okay, in dieser Woche erzählen wir das so und so. Und zwar erzählen wir das auf dem Montag, das auf dem Dienstag, weil wir 5 Folgen in jeder Woche konzipieren. Und dann schreiben die für jede dieser 5 Folgen eine Outline, dass du genau weißt, wie viele Szenen, wer kommt in der Szene vor, was passiert in der Szene, was ist der Bogen der Folge. Und das schicken wir dann an Außenautoren. Manchmal schreibe ich selber eine Folge, manchmal bin ich da und editiere nur. Das mache ich eigentlich meistens. Manchmal mache ich auch beides, aber am allerliebsten editiere ich tatsächlich. Und wenn wir dann die Folge rausgeschickt haben, schreibt der Außenautor seine Folge, die Dialogfolge auf diese Szene, schickt es zurück und dann bekomme ich das. Und dann habe ich jede Woche 5 Folgen auf dem Tisch und guck, wie das alles zusammenpasst, was man anpassen muss, was man vielleicht noch, wo man mehr in die Tiefe gehen kann, wo man es irgendwie lustiger machen kann. Also Es geht eigentlich immer darum, in jedem Arbeitsschritt, ne, es noch ein bisschen weiter zu drehen. Das ist ja das Einzige, was es effektiv macht, wenn so viele Leute daran arbeiten, dass jeder versucht, es noch ein Stückchen besser zu machen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann geht es durch verschiedene Stellen, dann guckt die Redaktion nochmal drauf und dann gucken wir nochmal drauf, dann guckt unsere Genderbeauftragte nochmal drauf, also dass es wirklich von mehreren durchgelesen wird. Dann geht es in die Regiesitzung, dann guckt der Regisseur sich das an und dann besprechen wir mit dem nochmal jede einzelne Folge. Da ist oft auch einer der Schauspielcoaches dann dabei, der dann auch guckt, ne, wo liegt ein besonderer Schwerpunkt drauf, welche Geschichte ist uns besonders wichtig, wo ist Emotionalität ganz wichtig, weil wir haben ja den großen Luxus, dass wir am Set dann auch noch Coach haben, der mit den Schauspielern nochmal arbeitet, weil die ja eine tierische Schlagzahl an Szenen natürlich runterhauen in so einem täglichen Betrieb. Ne? Und wenn wir uns dann alle einig sind, wie das so laufen soll, dann geht das Buch an Set und dann dreht der Regisseur das und dann kommt es am Ende, wird es dann geschnitten und dann kommt es in die Bildabnahme. Guckt man nochmal drauf, sagt ja, nein, vielleicht und dann geht's raus.
Und inwiefern haben die Schauspieler und Schauspielerinnen da Raum zum Improvisieren oder inwiefern müssen die sich wirklich komplett an das Skript halten?
Also es ist schon sehr wichtig, dass sie sich an das Skript halten, weil wir ja nichts zufällig in die Bücher schreiben, sondern ganz vieles Anschluss hat. Ne? Dadurch, dass wir jeden Tag etwas erzählen und auch wenn oft am Set gedacht wird, ach, das ist jetzt ja gar nicht wichtig, haben die natürlich nicht den Überblick, dass wir genau das unter Umständen aber 3 Wochen später aufgreifen müssen, um der Geschichte eine bestimmte Richtung der Geschichte zu geben. Ne? Und da kam es schon ein paar Mal dazu, dass das nicht so gut geklappt hat. Und das ist dann halt immer für alle Beteiligten sehr ärgerlich dann auch. Und das ist auch oft gar nicht mit böser Absicht oder so. Ne? Aber darum wissen eigentlich alle, dass es echt wichtig ist, dass man sich daran hält. Und natürlich gibt es, gerade bei Formulierung, ne, dass dann ein Schauspieler sagt, du, sorry, also kann ich das bitte anders sagen, weil meine Figur und ich komme da jetzt nicht so. Und wenn das einen Punkt irgendwie hat, dann finde ich das auch immer richtig, weil ne, das ist ja etwas, also so ein Text musst du ja mit Gefühl dann auch spielen können. Ja. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass die bei jedem Wort kommen und sagen, da würde ich auch sagen, schreib das Buch doch mal selber, sondern es geht dann um so einige neuralgische Stellen, ne, wo es dann irgendwie heißt, wäre es eventuell möglich, könnten wir da nochmal gucken, weil. Und oft ist es auch so, dann erklärst du es, warum es so ist. Und dann verstehen sie es auch und sagen, ah, okay, habe ich so gar nicht gesehen. Oft ist es aber auch so, dass du selber das verstehst und denkst, oh Mann, du hast recht, ne?
Das cool, dass da auch dein dieser Austausch tatsächlich da und möglich ist, ist auf jeden Fall cool.
Ich finde das sehr wichtig, dass das da ist.
Das ist ganz spannend, weil ich merke das gerade beim Hörbucheinsprechen auch, wenn ich habe auch unheimlich viel Dialoge in meinen Büchern, was sehr anstrengend ist, wenn man die dann vorliest, vor allem mit verschiedenen Stimmen.
Ach so, echt? Okay.
Naja, also so ein bisschen unterschiedlich müssen die ja schon klingen. Also man muss schon wissen, welche Frau jetzt zum Beispiel spricht oder ob der ob ein Mann oder das versuche ich schon unterschiedlich zu machen. Und dann habe ich aber ganz oft so Sachen, zum Beispiel vorhin hatte ich, da stand dann halt so, klar, das machen wir so und ich habe aber so voll gespürt, okay, nee, die will ja jetzt zum Beispiel ein Na und noch ein Ach so oder irgendwie so noch so ein paar Füllwörter mit dazu packen, weil es einfach viel mehr in diesen Sprechfluss dann auch passt, weil es nicht so starr dann mehr wirkt.
Ja.
Beim Lesen ist das was anderes, aber wenn man es wirklich dann so als, also ich versuche meine Dialoge zumindest auch relativ dynamisch zu sprechen, was ja auch Spaß machen soll. Genau.
Das ich habe noch eine so Frage. Wichtig, ja, dass du das sagst, weil es ist natürlich das, was wir im Drehbuch machen, ist gesprochene Sprache. Das sprechen die Leute ja. Und das ist das, was viele Autoren übersehen, weil sie sehr literarisch werden oder sehr kompliziert oder starr in ihren Formulierungen, wo man dann denkt, vom Sinn her verstehe ich das, aber das würde niemand so sagen. Ne? Ja. Oder bestimmte Worte würdest du nicht verwenden. Ich verzeihe dir noch einmal. Ich weiß nicht, weil ich dann letztes Mal zu jemandem gesagt habe, ich verzeihe dir. Also ne, das ist jetzt nicht so der tägliche Sprache. Also so Sachen zum Beispiel. Und da muss man echt drauf achten. Und manchmal rutscht dir sowas dann doch durch, weil wir natürlich auch in sehr kurzer Zeit sehr viel herstellen. Und wenn dann jemand kommt und nochmal sagt, das wäre flüssiger, wenn wir so und so machen, da bin ich immer sehr dankbar, weil das verbessert es ja auch. Und der Schauspieler hat oft ja ein sehr, sehr, sehr gutes und auch ein ganz, ganz individuelles Gespür für seine Figur natürlich. Ne?
Ist das zwischen Romanen und Drehbüchern anders? Weil ich weiß ganz genau, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie alt diese Ratgeber sind. In vielen Ratgebern liest man tatsächlich auch, wobei es sind auch neuere Kurse, ich habe es auch in aktuellen Online-Kursen gehört, dass man einfach ganz anders schreibt, als man spricht. Und dass man Dialoge zum Beispiel in Büchern auch viel abkürzt, dass man so Sachen rauslässt wie Hallo, keine Ahnung, wenn jemand in den Raum kommt. Ich bin da sehr intuitiv, was diese Sachen angeht. Also ich habe auch tatsächlich keine Schreibratgeber oder sowas gelesen, aber ich krieg's halt mit so, dass sowas empfohlen wird, weil ich ja auch viele Leserinnen habe, die selber Bücher schreiben und ihren Rat sich bei mir holen. Deswegen, ist das wirklich anders in Drehbüchern und Romanen oder ist das für Romane einfach antiquiert?
Finde ich eine total interessante Frage. Also ich würde jedem Drehbuchschreiber immer sagen, langweil die Leute nicht mit ellenlangen Begrüßungen, weil das interessiert wirklich keine Sau, sondern spring richtig in die Szene rein. Also ob A-Hörnchen und B-Hörnchen sich jetzt stundenlang begrüßen, was tatsächlich oft passiert beim Lesen, wo ich dann so denke, was kannst du echt die ganze erste Seite rausstreichen, brauchst du überhaupt nicht, sondern wir kennen die Figuren, wir wissen das Problem zwischen den beiden, lass die sofort reinsteigen. Ne? Wieso habt ihr jetzt die Therapie abgebrochen? So, ne? Anstatt da vorher lange so lalala zu machen. Das ist so. Und das ist auch am allerspannendsten, ne? Wenn du da irgendwie so elegisch einsteigst, also da ist der Zuschauer dann schon geneigt, mal umzuschalten, glaube ich. Also ich bin
es
dann
jedenfalls. Hallo Leon, wie geht's?
Ja, wie geht's dir? Hey, lange nicht gesehen, mir geht's ganz gut. Und dir so, naja, muss ja. Also ich meine, ich könnte
heute davon zum Frühstück ein Matjesbrötchen gegessen.
Total interessant, genau. Und das könnte ich dir also drei Seiten schreiben. Und ich finde auch immer, wenn man dadurch warm wird beim Schreiben, ne, dann mach das ruhig, schreib rein, was du willst.
Dein Haus in die Tonne.
Aber mach bitte den zweiten Schritt und haus in die Tonne. Und lass nur das stehen, was gut ist. Und wenn du den zweiten Schritt vergisst, ist ein Problem, ne? Weil dann steht da das Matthias-Brötchen und man denkt so, oh weia. Also, aber gut, das lesen ja auch noch andere und die streichen es dann irgendwie raus. Aber ich würde immer sagen, also so wenig wie möglich. Wobei beim Roman ist es natürlich anders, weil wir sehen es ja auch anders, ne? Also so ist es ja sehr szenisch, logischerweise, die Serie. Und
in der Serie kann Leon einfach ins Matthias-Brötchen reinbeißen.
Dann weißt du sowieso schon Bescheid, da muss er gar nicht sagen, was er, ne? So, das ist sowieso mal Show, don't tell. Viel, viel besser. Also du siehst ja alles. Also das ist ja auch der ganz wesentliche Unterschied zum Drehbuch natürlich, ne? Weil du alles, was du im Roman beschreiben musst, das siehst du bei uns ja. Das ist ja im Bild. Nicht alles, aber das meiste. Auch die Emotionen siehst du Ja, größtenteils. Musst du auch nicht. Ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn Leute dir dann irgendwie noch so kleinteilig erzählen, wie sie sich gerade fühlen, wo ich so denke, Subtext bitte nie ins On holen. Ja, das ist quälend. Dafür hast du ja einen Schauspieler, dass du ihm das ansiehst, wie es ihm geht oder er das in bestimmten anderen Dingen dann oder Sätzen auch ausdrücken kann. Das hast du im Roman natürlich nicht. Also ich glaube, da muss man schon anders arbeiten.
Weißt du, was ich gerade denke? Ich denke, wir sollten noch mal eine zweite Folge darüber aufnehmen, was Romanautoren denn von Drehbuchautoren lernen können. Weil gerade dieses Show, Don't Tell. Ja, das wäre total cool. Also, wir sind jetzt nämlich schon bei über einer Stunde. von daher...
Du schneidest ja noch was raus.
Nicht so viel. Nee, da ist nicht so viel rauszuschneiden. Außer mal niesen und husten. Und der Kamera-Showdown. Fritzis
Ohren schlackern. Ja.
Nee, das bleibt drin. Okay. Kannst du mir gerne noch ein Foto von deinem Hund schicken, dann kann ich das an der Stelle einmal einblenden. Oder ein Video, wie er sich gerade schüttelt. Genau. Aber ich habe noch zwei Standardfragen am Ende jeder Folge und einfach mit dem Hinweis darauf und ihr da draußen, die ihr bis jetzt geguckt habt, geil, dass ihr noch dabei seid, formuliert doch einfach mal ein paar Fragen, die ihr noch an Franzi hättet und dann kann ich ihr die im nächsten Interview stellen. Ne? Oh ja, also schreibt die einfach mal in die Kommentare.
Super. Sehr, sehr gerne.
Okay, meine erste Frage richtet sich tatsächlich in aller Regel an Menschen, die in der Buchbranche sind. Ich würde es jetzt vielleicht mal ein bisschen umformulieren auf die Serienbranche. Und zwar, welche Veränderung wünschst du dir dort?
Hast du sie gehört? Das war auch
Fritzi. Ja, ich habe sie gehört.
Sie hat gebounced, genau.
Ich dachte schon, du warst es, weil im gleichen Moment ging dein Mund auf.
Nee, ich glaube, du möchtest jetzt mal einen Keks haben. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Menschen verstehen, dass das, was wir im Fernsehen sehen, das widerspiegeln sollte, was wir da draußen auch sehen. Und dass wir im Fernsehen nicht diese künstliche Welt schaffen, die mit dem da draußen nichts zu tun hat. Gerade wenn wir über Serien reden. Ne? Ich rede jetzt nicht über Filme, da finde ich, gibt es auch verschiedene Genres und so weiter. Aber gerade wenn wir über die tägliche Serie, also mein Fachgebiet jetzt so sprechen, dass man wirklich Leute, wir bilden das tägliche, es ist keine Kunstwelt, es ist das tägliche Leben. Leute dürfen sich die Schuhe ausziehen, die dürfen sich die Nase putzen. Okay, das will man vielleicht dann auch nicht sehen, aber ne, also wirklich das
tägliche Leben. Ja gut, aber wenn jemand krank ist, dann darf er sich die Nase putzen, ne? Also
ja, gut, genau. Und dass wir reden wie im wirklichen Leben, dass wir auch mal halbe Sätze sagen und dass wir nicht logisch sind. Menschen sind nicht logisch. Ich ändere am Tag dreimal meine Meinung. Das darf meine Figur in der Serie auch. Also
und auch in Romanen tatsächlich. Also ich glaube, dann können wir es doch wieder auf die Buchbranche auch runterpacken, weil das gilt ja für Bücher genauso.
Ne?
Aber inwiefern das anders gilt, das können wir in der nächsten Folge.
Das können wir gerne machen, ja. Menschen müssen nicht immer nett sein, die dürfen alles, ne? Das ist, ja, genau, so wie wir auch. Ja.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Und deswegen stelle ich dir eine Frage, die niemand als nett empfindet, jetzt als zweite Frage. Welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
Ganz oben auf dem Stapel liegt tatsächlich dein Buch.
Welches?
Ich habe es aber schon angefangen. Das ist was mit Liebe. Ich habe das gekauft vor 2 Wochen und dann ist meine Mutter krank geworden, jetzt kommt sie in die Reha und so. Und es liegt die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch. Nee, ein blaues Cover.
Ich gebe zu, an dieser Stelle ist irgendwas mit der Technik schiefgelaufen und ich kann dir nicht mal sagen, was es war. Normalerweise speichert das Programm, mit dem ich aufnehme, immer alles als Backup und so weiter. Aber irgendwas hat da nicht mehr geklappt. Der hat einfach aufgehört, mich aufzunehmen. Franziska wurde noch aufgenommen, aber an dieser Stelle hat das nicht funktioniert. Es ist aber nicht schlimm. Franziska hat sich noch von uns verabschiedet, von dir verabschiedet, von mir verabschiedet. Wir haben uns voneinander verabschiedet und wir haben auch nochmal festgelegt, wir werden noch ein weiteres Interview führen. Von daher, das war dann einfach irgendwie einfach der unfertige Abschluss. Nichtsdestotrotz oder auch gerade deswegen, wenn du noch Fragen hast, dann posten sie super gern unter diesem Video oder schreib mir eine E-Mail, wenn du das per Podcast hörst. Und dann beantworten wir die Sachen einfach im nächsten Interview, wenn wir uns hoffentlich live sehen in Potsdam. Jetzt kam der DHL Paketbote dazwischen, der von mir 158,72 Euro haben wollte. die ich ihm auch geben musste, denn ich habe mir aus London ein Paket geschickt und das ist scheinbar im Zoll. Ich habe mich schon gewundert, warum es so lange gedauert hat. Die haben es aber auch nicht aufgemacht, sondern haben mir einfach diesen Betrag minus 6 Euro berechnet, den im DHL nochmal. Warum, weiß ich noch nicht. Ich bin zuversichtlich, dass ich das Geld wiederbekomme, zumindest einen großen Teil davon, denn ich habe da nur gebrauchte, sehr schmutzige Klamotten drin gehabt. Das war einfach nur, damit mein Rucksack leichter wird, als ich durch England, also durch Großbritannien getourt bin. Und ja, also wenn du damit Erfahrungen hast, dann kommentier doch super gerne oder schreib mir eine Mail. Und ja, okay, aber zurück zu Franzi. Es war so ein tolles Interview und wie gesagt, kommentier, stell Fragen fürs nächste Interview zwischen uns und bis dahin, denke mal daran, du bist gut genug, du bist wundervoll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Deswegen mach jetzt den nächsten Schritt. Alles Liebe, deine Andrea.